Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen, bei einer Sonderausgabe der Thekenphilosophen. Dafür gibt es natürlich einen Grund, den werde ich euch gleich erklären. Als erstens würde ich mal unseren Gast für heute begrüßen. Das ist nämlich niemand anderes als der Kölner Verleger und Filmemacher, Buchautor, was auch immer. Du bist ein Tausendsasser. Frank Stephan, herzlich willkommen bei uns, Frank.
Hallo.
Ja, da sind wir wieder zusammen und jetzt der Grund, warum wir heute eine Sonderausgabe machen, und ich denke, so ein bisschen haben einige schon gesehen, hier liegt überall Heinz Flohe rum und da hängt da auch Heinz Flohe überall. Ja, die FC-Legende wird ja dieser Woche eine ganz besondere Ehre zuteil, nämlich nichts anderes als die Umbenennung des Erftstadions, so heißt es, in Euskirchen, in den Heinz-Flohe-Sportpark. Und ja, Frank, was sagst du dazu? Ich meine, eine Ehrung mehr jetzt wieder, ne?
Ja, ist überfällig, ne? Also es war ja schon lange jetzt in der Debatte gewesen, ob sie es umbenennen oder nicht. Und jetzt haben sie sich endgültig entschieden und jetzt passiert halt mal. Und für Euskirchen sicherlich mehr als nur gerechtfertigt, das zu tun.
Ich denke nicht, also für Euskirchen natürlich in erster Linie, aber es zeigt auch wieder so ein bisschen diese neu gewonnene Wertigkeit, die der Heinz Flohe dann seit deinem Film, sage ich jetzt einfach mal, natürlich aber auch durch andere Aktionen, die im Nachgang folgten, auch das Denkmal wollen wir natürlich nicht vergessen. Es zeigt, dass eine gewisse Wertigkeit da ist, und man könnte jetzt auch den Verdacht haben, dass das wahrscheinlich alles ohne deinen Film gar nicht möglich gewesen wäre.
Ja, denkbar, ja.
Ist denkbar, ja. Ja, ich denke, das muss man einfach nochmal erklären. Es soll ja immer noch Leute im FC-Umfeld geben, die Heinz Flohe nicht kennen. Also der Double-Kapitän des Jahres 78. Frank hat ihm einen Film gewidmet, der im Jahr 2014, genau vor 10 Jahren, hast du mit den Dreharbeiten begonnen. 2015 ist er rausgekommen, mit Preisen überhäuft worden. Und auch generell bist du damit ja in ganz Deutschland unterwegs gewesen, kann man sagen. Weit über die Grenzen Kölns hinaus. Kommen wir gleich noch im Detail zu sprechen. Ich denke, wir sollten einfach mal damit beginnen, dass du ja auch die Person in den Vordergrund gestellt hast oder den Fußballer. Was war dir eigentlich am wichtigsten dabei?
Ja, das eine geht nicht ohne das andere. Also es spielt ineinander hinein, und die Person oder das, was sich hinter dem Spieler verbirgt, hat natürlich auch Auswirkungen auf seine Spielweise gehabt und umgekehrt. Also das steht in unmittelbaren Verhältnis zueinander.
Ja, absolut.
Wechselverhältnis.
Ja, aber es war ja nun mal so, dass er schon, man kann das auch sagen, ein bisschen in Vergessenheit geraten war. Dann ist natürlich dann auch die Aufmerksamkeit da gewesen, weil er zusammengebrochen war. Natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit, als natürlich dann auch der Tod eintrat, der, muss man ja ehrlich sagen, eher eine Erlösung war. Im Jahr 2013, 2010 ist er zusammengebrochen. Wie bist du dann später auf die Idee gekommen, jetzt den Film zu machen? Da war doch irgendwas mit einer Wertigkeit, die du nicht gesehen hast, die nicht zuteil wurde.
Ja gut, da müsste ich jetzt weiter ausholen.
Also bitte.
Ich habe ihn als Jugendlicher verfolgt in der Radrennbahn, habe da am Zaun gehangen, habe geguckt, wie er gespielt hat, und mir war damals bereits schon klar, obwohl ich sehr jung war, dass ich da was ganz Besonderes sehe und nicht jetzt irgendetwas. Also Fußballer gab es eine Menge, es gab auch sehr gute Fußballer, fantastische Fußballer.
Und auch auffällige, gerade beim FC zu der Zeit.
Ne? Natürlich, aber Flohe war halt nochmal eine andere Dimension, für mich zumindest, und ich meinte gesehen zu haben, dass das wirklich was ganz Besonderes ist, was der kann und was der an Kreativität entwickelte im Laufe seiner Zeit, und das hielt ich immer für, schon zu seiner Spielzeit, schon damals, für unterbewertet. Und
ja,
erst recht, nachdem er halt eben dann die Karriere beenden musste und danach dann halt, ja, mehr oder weniger dann als Spieler zumindest in Vergessenheit geriet. Ne?
Ja, es ist auch so, wenn man heute mit Leuten redet, die ihn nicht gesehen haben, dann, naja, okay, war Kapitän der Doublemannschaft, aber ja, sicher auch ein guter Fußballer, aber was war denn so besonders an ihm?
Eben, ja.
Und wie würdest du, da hast du gedacht, das kann man nicht in 3 Sätzen sagen, da muss ein Film zu gemacht werden und nicht zu vergessen auch ein wirklich ganz tolles Buch dazu.
Ja, es ging darum, das zu visualisieren, zu zeigen, was hat er denn überhaupt gemacht. Das war allerdings jetzt nicht ganz so leicht, weil das Problem bestand auch darin, dass halt zu der damaligen Zeit längst nicht in dem technischen Standard gefilmt wurde, wie das heute üblich ist. Also heute wird das allen Perspektiven porentief gefilmt und mit Slow Motion und Drohnen und was weiß ich was all. Werden die Spieler aus jedem Blickwinkel beleuchtet. Und das war bei Flo damals natürlich nicht so. Es war halt zu der damaligen Zeit üblich, dass halt, weiß ich, 2-3 Kameras im Stadion waren und die hatten eine gewisse Perspektive. Man konnte auch ranzoomen, das ging dann teilweise auch schon, aber es war halt längst nicht der Standard. Man sieht den zwar auch teilweise gut, auch schöne Bilder gibt es, aber so die Details, die man heute so bei bestimmten Spielern sehen kann, Messi zum Beispiel oder so, das gab es damals noch nicht. Und das hat die Sache auch schwierig gemacht. Also das Material überhaupt zu finden war schwierig. Man hat, Gottlob hat er halt eine Menge spektakulärer Tore geschossen. Sehr schöne, tolle, fantastische Tore, wo man denkt, also teilweise 18, 20 Meter Entfernung und sowas von exakt in den Winkel gezirkelt, also unfassbare Tore. Die gab es natürlich, allesamt mehr oder weniger, aber mir ging es vor allen Dingen auch um die Kleinigkeiten, ne, die man sonst so hätte sehen können, die ich selbst auch im Stadion beobachtet habe. Und als es damit losging, dann dieses Material zu sichten, hat sich Gottlob herausgestellt, für mich zumindest herausgestellt, dass das, was man selber so noch aus der Vergangenheit glaubte, gesehen zu haben, sich bewahrheitet hat. Also es ist ja so, dass man in der Vergangenheit das alles irgendwie verklärt und das war alles ganz toll und wunderbar. Und wenn man es dann nachher irgendwie doch in der Realität oder im Film nochmal sieht, denkt man sich, so doll war es ja doch nicht. Aber das hat sich bei Flo eben doch anders dargestellt. Gott sei Dank, so gesehen. Weil das, was ich dann wiederum da sah und ausgraben konnte, bewies mir, dass ich damals nicht verkehrt lag mit der Einschätzung.
Also dass das nicht über die Jahre sozusagen verklärt wurde, genau wie du es gerade gesagt hast, sondern dass sich im Prinzip eine Bestätigung, was übrigens eigentlich selten der Fall ist, weil man normalerweise, wenn man sehr alte Aufnahmen sieht, eher denkt, naja, okay, war damals super, aber heute, ne, aber das ist selbst heute noch, würde man sagen, das war ein moderner Fußballer.
Ja, sicher, natürlich. Klar. Ja, aber nicht nur das, also die Spielweise ist das eine und die technischen Fähigkeiten das andere. Also diese Kreativität, die dieser Mann in kleinen Kleinigkeiten kreierte auf dem Platz. Also das waren einfach ganz außergewöhnliche Dinge, die ich sonst nirgendwo bei jemand gesehen habe. Also man darf nicht vergessen, also nur mal als ein Beispiel, er ist derjenige gewesen, der als erster in der Bundesliga mit dem sogenannten Übersteiger gekommen ist. Also es gab vorher keinen, der überhaupt auf die Idee kam, sowas mal auszuprobieren oder zu machen oder überhaupt gewusst hat, dass es den gibt. Und er hat ihn auf seine Weise perfektioniert. Als man das damals im Stadion zum ersten Mal gesehen hat, dachte man, wie ist der jetzt an dem eigentlich vorbeigekommen? Wie hat er das eigentlich gemacht? Es gab keine Slow Motion, keine was weiß ich was, tollen Aufnahmen dazu. Auch nicht YouTube oder so ein Kram, sondern man hat es irgendwie live gesehen, aber man hat nicht so genau verstanden, was da eigentlich passiert ist. Das war das Verrückte. Bei dem Flo war es so, der machte Dinge, die machte kein anderer. Es konnte auch kein anderer. Günter Netzer hat es ja auch im Film gesagt. Also das war ja auch das Schöne bei dem Film, dass man halt dadurch mit den Leuten, die mit ihm gespielt haben, reden konnte, auch darüber reden konnte, wie sie ihn eingeschätzt haben. Und sie haben ja durch die Bank alle bestätigt, das, was man glaubte zu wissen. Und das war das Schöne an der Sache auch.
Ich glaube, gerade diese Bestätigung, nicht nur, dass man selber bestätigt wird, indem man halt die alten Szenen sieht, denkt, Gott sei Dank, ich habe mir das nicht eingebildet. Aber wenn dann auch noch andere und vor allen Dingen auch noch vereinsfremde Akteure, das finde ich übrigens sehr stark in dem Film, dass nicht, man muss die dabei haben. Natürlich müssen die Kölner Mitspieler dabei sein und auch ihren Anteil dazu beitragen. Aber ich fand es besonders gut, dass dann auch Leute wie Günter Netzer, wie Jupp Heynckes, die in der Nationalmannschaft mit ihm zusammengespielt haben, die auch gegen ihn gespielt haben, oft genug anerkannt haben, dass das ein ganz, ganz außergewöhnlicher Spieler war. Einer, der, wie Netzer sagte, das konnte, was selbst die ganz Großen des deutschen Fußballs eben nicht konnten.
Genau.
Und das fand ich so beeindruckend bei der ganzen Geschichte.
Das war wirklich das Interessante, Schöne dabei. Und Gottlob hat es geklappt.
Ja, man hat den Leuten ja nicht irgendwas gegeben, damit sie das sagen. Das kam aus denen raus.
Ja, sicher.
Ich finde so besonders ehrlich die Reaktion von einem Jupp Heynckes, der da regelrecht ins ein Profi, absolut. Ne? Und dann gerät er ins Stottern, wenn er war ein Heinz. Und ja, das kannten wir doch alle gar nicht, was der da gemacht hat. Also, und ein Artist, ein also, und das Wort Brasilianer fiel halt unheimlich oft. Ne? So, und Er hätte ja in jeder brasilianischen Nationalmannschaft in allen Zeiten mitspielen können. Der wäre nicht abgefallen. Im Gegenteil, der wäre auf jeden Fall auch aufgefallen. Der hatte Fähigkeiten. Ich glaube, das ist auch, ich darf ja auch da jetzt als Zeitzeuge, ja, kann ich ja mitreden. Ich glaube, was mich, ich habe immer lange darüber nachgedacht, auch bei den Dreharbeiten, die ich ja begleiten durfte. Was hat das eigentlich ausgemacht? Natürlich die unfassbare Technik auf der einen Seite. Für mich war es aber auch, dass er im Prinzip eine fast schon kindliche Freude daran entwickelt hat, so kreative Dinge zu machen. Dass der halt diesen Fußball so über die Maßen geliebt hat, dass er das auch nach außen hin zeigte, indem er Dinge machte, die einfach nicht vorhersehbar waren, was ja auch alle bestätigt haben. Denk nur an Karl-Heinz Thielen, der auch gesagt hatte, ich habe nie gewusst, wo der vorbeigeht. Bei jedem anderen wusste ich es, bei dem nicht. Und dass der halt diese kindliche Freude ausgedrückt hat durch das Fußballspiel. Und das hat mich total begeistert und in den Bann gezogen. Und das wollen wir nicht vergessen, bei allem, dass er angeblich in Vergessenheit geraten ist. Es kamen immer mehr Leute dann auch hoch und meinten, endlich wird so einem Spieler mal ein Denkmal gesetzt. Und da waren wirklich, also man könnte fast schon die Zeugen Flohes sagen, ne, die sich dann auch im Prinzip auch bestätigt gefühlt haben, nachdem sie den Film, ja, dann gesehen haben, dass sie sich eben nicht getäuscht haben.
Ja, richtig, genau.
Und das, glaube ich, ist auch ein bisschen das Geheimnis des Films, also warum der so erfolgreich wurde. Wobei, du hast es immer wieder gesagt, das Drehbuch hat ja der Heinz geschrieben, mit seinem Leben.
Ja, natürlich. Also man hat sich natürlich dann dadurch auch intensiver mit ihm wiederum auch beschäftigt und versucht auch solche Fragen zu klären, wie du sie gerade genannt hast. Ja. Warum, weshalb, weswegen hat er das dann eigentlich gemacht, dieses kindliche Rumexperimentieren und Rumgespiele und so. Das ist definitiv so auch bei ihm gewesen. Ich glaube auch zu wissen, woran es gelegen hat. Also aus seiner Kindheit heraus, irgendwann, er war ja ein absolut, wie soll ich sagen,
Naturbursche, ne?
So. Ja, aber nicht nur so ein sehr eigenartiger, eigenwilliger Charakter. Es ist überliefert, dass er irgendwann sagte, so, was ich nach dem zweiten Mal in die Schule gehe, hieß es, gehe ich nicht mehr hin.
Ja.
Und ich keinen Bock. So. Und da hat er ja irgendwie so diese Lernbereitschaft irgendwie eingestellt in der Schule und wollte wieder zurück dahin, wo er herkam, nämlich am Feld spielen und machen und tun und so. Und das war so eine Unterbrechung seiner Freizeit, die ihm gar nicht passte und nicht schmeckte. Und deshalb hat er auch schulisch jetzt keine Glanzleistungen vollbracht, wollte immer wieder irgendwie zurück zu dem, was er ursprünglich immer am liebsten gemacht hat. Und ich nehme mal an, so küchenpsychologisch gesagt, dass er sich diese kindliche Art bewahrt hat, mhm, und dieses Defizit, was er verspürte, auf dem Feld dann ausgedrückt hat. So wie das auch noch, was diese Besonderheit betraf, er hat ja auch dieses Talent besessen. Das ist ja der springende Punkt auch. Ne? Also es gibt Leute, die haben irgendwie den Wunsch, irgendwas zu machen, tun es dann auch, aber es zeigt sich dann halt, dass sie nicht dieses Riesentalent besitzen. Hm. Bei ihm war es allerdings so, dass er halt eben mit der Ballfertigkeit und mit der Fähigkeit, mit Bällen umzugehen, halt sensationelle Talente in sich schlummern hatte. Und das Ganze kombiniert mit dieser Kreativität, die er ja auch besaß, hat sich dann halt eben auf dem Spielfeld ausgedrückt. Und das ist die Erklärung für diese Besonderheit. Solche Leute gibt es nicht oft. Es gibt dann halt, weiß ich, einmal im Jahrhundert gibt es einen so einen Spieler, in Deutschland sagen wir mal, wo das dann alles zutrifft. Und in Brasilien gibt es davon vielleicht im Jahrhundert ein paar mehr, aber letzten Endes ist das eine wirkliche Rarität, sowas. Ja. Ne? Und das, darüber waren sich die Leute eigentlich auch gar nicht im Klaren. Flohe war ja auch immer jemand, der oft auch medial kritisiert wurde, es wäre brotlose Kunst und das stimmt aber nicht. Also der Flohe hatte zwar alle diese Sachen drauf, klar, aber er hatte immer diesen Drive, so schnell als irgend möglich die Bälle im gegnerischen Torhüter zu bringen.
Ja.
Also das war nicht verspielt, das war aus der Situation heraus entschieden, bei ihm intuitiv entschieden, jetzt muss ich an dem vorbei, aber mit dem Ziel, das Ding muss ins Tor.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Er war nicht dieses sogenannte Zirkuspferd, wie man gerne sagt, ne, der nur des Applauses wegen und Den hat er mitgenommen, klar, aber es ging ihm darum, wirklich das Spiel voranzutreiben, ja, den Ball ins Tor zu kriegen, entweder in der Vorbereitung oder sei es, dass er selber abschließt. Ja. Und das war, glaube ich, das ganz, ganz Besondere an ihm. Und er hatte auch nicht nur einen Trick drauf, also auch kein One-Trick-Pony, sondern er hatte eine Unfall... Und ich glaube, der wusste selber gar nicht, wie viele Tricks der drauf hatte. Die kamen einfach aus dem Bauch heraus. Ja. Ich möchte das einfach nur unterstreichen, dass dieses Talent, dieses Überbordende, dieses... Ich vergleiche das jetzt mal, das ist wahrscheinlich ein etwas hinkender Vergleich, aber ein Mozart hat sich eben auch mit 4 Jahren ans Klavier gesessen und konnte das. Ne?
Genau.
Und so ungefähr war es bei Heinz vielleicht auch. Ne? Ja, und dass das also...
Das heißt ja nicht, dass jetzt jemand deshalb ein Universalgenie sei, sondern es gibt halt Menschen, die drücken das dann halt in einer bestimmten Sache dann aus. Das kann Musik sein, das kann Schreiben, das kann Schauspielern sein, das kann wer weiß was sein, das kann auch Tennis sein, das kann wer weiß was sein.
Ja,
und bei ihm war es halt eben dann Fußball. Und das ist das Besondere. Es muss nicht heißen, dass der jetzt ganz besondere, hohe, andere kreative Fähigkeiten noch besessen hätte. Ja. Das will ich nicht sagen. Aber bei ihm drückte es sich halt eben ganz explizit auf dem Feld aus.
Jetzt werden natürlich viele Leute, die ihn nicht gekannt haben, sagen, jetzt spinnen die zwei ja völlig. Der hat gerade mal auf der Ersatzbank gesessen, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Der ist zwar mal Meister geworden und 3-mal Pokalsieger oder 4-mal, aber mehr auch nicht. Und also nach dem Motto, Toni Kroos hat mehr oder sonst was. Das ist, glaube ich, man kann die Person Flohe, muss man spielen gesehen haben, um das zu verstehen. Und am besten kann ich allen nur raten, dann auch sich den Film anzuschauen, weil Frank hat es eben so schön gesagt, da wird es eben visualisiert. Und obwohl die Möglichkeiten damals begrenzt war, siehst du es halt. Du siehst halt, was das für ein Spieler war. Und jetzt müssen wir natürlich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, dass jetzt du aktuell auch natürlich bei den Feierlichkeiten im Stadion dabei sein wirst. Und du wirst den Film natürlich auch da dabei haben. Und ich weiß nicht, ob es vom Buch überhaupt noch ein paar Ausgaben gibt.
Nee,
gibt es nicht mehr. Ne? Also das ist mittlerweile vergriffen. Vom Film gibt es also noch was. Also wer vorhat, da hinzugehen, wird Frank doch treffen. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen.
Ja, es gibt 2 Gelegenheiten. Es gibt immer die Möglichkeit, in der Kneipe da, Anatom, das ist am 18. Da gibt es eine Talkrunde, da bist du ja auch dabei. Der
Nino
Flohe ist auch dabei. Und tags drauf ist dann das große Spektakel im Stadion.
Gegen St. Treuden, gegen die Mannschaft, wo auch das Mucki Banach-Ehrenspiel stattgefunden hat. Und das ist, glaube ich, Moment, lass mich noch mal sehen, das wird, glaube ich, um 18 Uhr angepfiffen. Ja. Genau, Freitag, 19. Juli, 18 Uhr im da noch Erftstadion, was aber vorher, noch vor dem Anpfiff, offiziell in den Heinz-Flohe-Sportpark umgenannt wird. Und da sind wir alle vor Ort und sind sehr gespannt, wie das dann so wird.
Ne? Ja, genau. Also wir können da auf jeden Fall auch die DVD verkaufen und anbieten. Auch, also Flohe-Buch gibt es nicht mehr, aber Mythos Radrennbahn gibt es noch. Und das auch noch zu reduzierten Preisen. Das sei auch dazu gesagt. Normal kostet die DVD 19,99, aber wir verkaufen sie dafür 15 Euro. Also es lohnt sich so gesehen auch noch.
Noch ein Grund mehr, da hinzukommen. Es wird ein bisschen günstiger, kann man dann investieren.
Ja, und dann auch muss man hinweisen auf die Sache dann am 21. Da wird der Film im Kino, in dem Cineplex-Kino da in der, glaube ich, Berliner Straße vorgeführt. Wer da eine Karte kriegt, der bekommt sie kostenlos.
Oh, ja, das ist doch
also
mal...
Das hat wohl die Stadt Euskirchen initiiert und ich befürchte zwar, dass das sehr eng wird, aber vielleicht, wenn einer Lust hat, da hinzukommen, sollte er es versuchen.
Also man kann ja wirklich nur sagen, wenn man das im Kino sieht, ist es ja nochmal was anderes,
immer
halt, ne? Das ist ja bekannt. Aber da kommt es halt nochmal ein bisschen deutlicher rüber und wir haben ja unzählige Veranstaltungen gehabt. Man muss dazu sagen, der Film wurde im Bundestag in Berlin aufgeführt. Riesenapplaus, Standing Ovations bei der Premiere sowieso hier in Köln. Aber in Berlin warst du ja, da ist ja auch ausgezeichnet worden auf dem 11mm Festival. Ja. München, Hamburg, aber auch in den kleinen Städten. Dortmund ist jetzt keine kleine Stadt, aber da ist ja auch das Fußballmuseum, da war er auch. Ja. Ich höre jetzt auf, es war überall. Was haben die Menschen dir gesagt, wenn du mit denen darüber gesprochen hast? Weil du bist ja dann auch mit denen ins Gespräch gekommen.
Ja, es ist halt immer wieder ähnlich, jedenfalls dann, wenn man weiter aus Köln wegkommt. Ich war jetzt noch Ende Mai war das, in der Nähe von Stuttgart, in Sachsenhausen, glaube ich, hieß es.
Mhm.
Sachsen, ja, Sachsen, irgendwas mit Sachsen. 30, 40 Kilometer von Stuttgart weg.
Im Schwabenland, da würden wir ja normalerweise keine FC-Fans
vor Ort. Aber da hatte sich jemand gemeldet, der macht so ein kleines Kino da vor Ort in dem dortigen Bahnhof. Und ja, der wollte den Film unbedingt zeigen, rief mich an und meinte, ja, ob das geht, ob wie teuer das wäre und so. Und ich habe dann gesagt, ja, das könnte er so machen, das ist kein Problem. Daraufhin meinte der dann, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, dass ich vielleicht dazukäme und so. Ich gesagt, ja, mache ich, kann ich. Und dann meinten die, ich kann aber nichts dafür bezahlen, aber gut, dann sie könnten Übernachtung bezahlen. Und ich gesagt, gut, okay, dann fahre ich auf meine Kosten runter und dann bin ich dabei. Und ja, das war wie gesagt Ende Mai. Und man muss sich so vorstellen, es ist ein wirklich schönes kleines Kino gewesen mit allen technischen Möglichkeiten und so. Und da waren dann vielleicht 15 Leute, waren dann da. Alle aus der Ecke da, alle. Und sie hatten irgendwie auf Umwegen irgendwas mit Köln zu tun, aber jetzt nicht direkt, dass die da herkamen oder jetzt so Exilkölner gewesen wären, das nicht. Alles Schwäblis. Und die wussten nichts eigentlich. Die hatten nur den Namen mal gehört, Flora. Und gedacht, naja, also wir gucken hier immer Filme und jetzt gucken wir uns den halt an. Ne?
Ja.
Ja, da haben die sich den Film angeschaut und die Leute waren also sowas von begeistert. Also kann man sich wirklich schwer vorstellbar. Also die Leute standen jetzt nicht auf den Stühlen, aber sie waren richtig gehend beeindruckt und erzählten das, was viele erzählen. Wusste ich nicht. Ich habe den Namen gehört, ja, aber so, das habe ich ja überhaupt nicht erwartet. Also das war wirklich so der Effekt dieser Filmvorführung da. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Also mir ging es ja vor allen Dingen auch darum, dass den Leuten klar wird, wer da vergessen wurde oder wer da in die falsche Schublade gelegt wurde. Und das war ja der eigentliche Antrieb für mich, den Film zu machen. Also es war nicht der Antrieb, natürlich macht man so Sachen auch, damit man jetzt nicht Geld verliert oder so. Aber ich habe mir gedacht, nachdem der da gestorben war, man muss was tun. Man muss unbedingt irgendetwas tun und was in deinen Möglichkeiten steht, das tu doch mal. Es gibt keinen Film, versuch es. Und es ging ja nur mit der Familie und nicht gegen die Familie. Also musste ich die ja zunächst überzeugen und das hat ja gut geklappt. Und dann ging es halt los mit der ganzen Geschichte. Und das Ganze war dann halt eben ein Heidenakt, auch jetzt von der Organisation, von der Finanzierung und so weiter her. Ne?
Da muss man vielleicht an der Stelle nochmal einhaken. Ich glaube, viele Leute haben tatsächlich gedacht, das wäre ein Film des 1. FC Köln. Oder der wäre in dem Auftrag entstanden und du hättest eine Auftragsarbeit gemacht.
Ja, ja, das ist ja oft so, dass die Leute denken, und das ist einem nicht klar, wenn man weiß, dass es nicht so ist. Also was so in den Köpfen der Leute teilweise vorgeht, kann man ja gar nicht ahnen, weil man weiß ja, wie es wirklich ist. Aber dann bilden sich dann irgendwelche Vorstellungen. Und mir ist das irgendwann mal halt wirklich richtig aufgefallen. Das muss im Zuge auch einer dieser Veranstaltungen gewesen sein, als dann mich irgendeiner in diese Richtung fragte und ich dem sagte, nee, also der 1. FC Köln ruft nicht da an und sagt, hör mal, Stefan, du machst so tolle Bücher und so, jetzt mach doch mal einen Film über den Heinz und da kriegst du jetzt hier 100.000 Euro, mach mal was Feines. Mhm. Schön wär's. Ne? Ja. Also das passiert nicht, das gibt's nicht. Es hat nicht ein einziges Buch in meinem Verlag gegeben, wo irgendeiner gesagt hätte, finde toll, was du da machst, hier hast du Geld. Also niemals ist das passiert. Nie. Ja. Das musst du alles selber finanzieren und dafür gerade stehen. Das ist dein Risiko und nichts anderes. Wenn ich hier bei der Flohfilmsache pleite gegangen wäre, hätte mich keiner gerettet. Also das war mir vorher klar. Und dann versuchst du halt eben die Finanzierung auf irgendeine Art und Weise hinzubekommen und das gelang im Falle Flohe, weil das ja, also die Kosten, man kann sich sowas ja nicht vorstellen, ne? Also die so ein Film hat gut und gerne sechsstellig gekostet.
Ja.
Also das mit allem Pipapo.
Ja, allein die Rechte, ne?
Also ja, und Kamerateam und was weiß ich. Wir sind ja rumgereist, auch ohne Ende und das ist ja nicht einfach mal so zu bezahlen. Und deshalb gab es ja auch damals dieses Crowdfunding, was ja Gottlob damals ganz gut auch funktioniert hat. Ohne dem wäre das nicht gegangen.
Ja.
Also ich hätte diese ganzen Dinge nicht in der Form vorfinanzieren können, schon alleine aufgrund mangelnder Ressourcen und das war halt nicht möglich. Aber so ging es und so funktionierte das dann. Ne? Und aber um auch nochmal diese Mehr davon, dass man da irgendwie im Auftrag von irgendjemandem was macht, agiert, das ist ein Märchen, das stimmt nicht. Das ist nicht der Fall, es ist eher das Gegenteil der Fall. Also der 1. FC Köln, wie auch jeder andere Bundesliga-Club, geht daher und sagt eher, wenn du da was über uns machst, dann gib uns doch Geld.
Ja, so ungefähr.
So läuft die Nummer.
Du profitierst eher. Ja davon, so genau. Ungefähr. Ne?
Ja, ja. Das ist eher der Effekt, ja, ja. Der da oft entsteht. Und nicht etwa andersrum, dass die hergehen und sagen, wie manch einer da naiverweise denkt, ja, das ist doch für den 1. FC Köln gut. Mhm. Deshalb finden die das ja auch nicht nur gut, sondern die bezahlen das dann ja auch.
Ja, von wegen. Ja, es ist ja so, da kam ja noch der Double-Film anschließend, wo ja. Natürlich der Heinz auch nochmal eine Rolle gespielt hat, aber da natürlich im Rahmen der Mannschaft. Ja. Der ist ja dann auch ausgezeichnet worden. Also du hast für den FC sogar noch Titel geholt. Das kann man jetzt so sagen, die letzten Titel, die der FC geholt ja. Hat. So, also spaßeshalber, das war ja ausgerechnet der Double-Film, der dann zum Triple wurde, ja. Weil du damit ja nochmal beim 11mm-Festival erneut groß abgeräumt hast, wie schon beim Flohe-Film. Der damals auch der beste Film Deutschlands wurde. Also, ja, wie auch immer, wir sollten mal vielleicht wieder auf die Person Flohe zurückkommen.
Ja.
Und zwar in dem Fall ist so ein Ding, was hier, glaube ich, besonders wichtig war, das weiß ich auch, das Thema Radrennbahn. Also das Stadionprovisorium, was zwischen 71 und 76.
75 und 76 gab es noch mal ein letztes Spiel.
Ja, als da, glaube ich, im neuen Stadion schon die ersten Probleme auftauchte, ja. Mussten die noch mal für ein Spiel zurück. Auf jeden Fall, dieses Provisorium hat eine ganz besondere Rolle in der Karriere von Heinz Flohe gespielt.
Ja.
Vielleicht kannst du noch mal erklären, welche genau.
Also die Geschichte der Radrennbahn ist ja eh was ausgesprochen Besonderes, aus vielerlei Gründen. Deshalb, weil für Köln typisch, die alte Hauptkampfbahn wurde mit Blick auf die damalige 1974er WM in Deutschland abgerissen. Das ja. War der Plan. Wir reißen das Ding ab und bauen ein ganz tolles neues Stadion dahin. Und das geht alles ruckzuck und dann kann der FC wieder in einem ganz tollen neuen Stadion spielen. Und wie es in Köln so üblich ist, klappte das alles.
Die haben es nicht hingekriegt, ja.
Nee, ganz im Gegenteil. Also aus den zunächst angenommenen 1,5, 2 Jahren wurden dann am Ende 5. Hm. Und die WM war vorbei. Köln war nicht WM-Start. Das Stadion, das alte Stadion stand da in Schutt und Asche und kein neues war da. Und in dieser Zeit musste der 1. FC Köln in ein Provisorium umziehen. Das hieß Radrennbahn. Das war das alte Stadion daneben. Das aber, wie gesagt, eigentlich, das hatte zwar ein Spielfeld, aber es diente tatsächlich rundum war eine Radrennbahn, so eine Bahn, wo halt Radrennen stattfanden. Und die wurde notdürftig hergerichtet für Bundesligaspiele. Vorher waren 60.000, die ins alte Stadion passten, jetzt waren es noch gerade 28.000. Und für den FC natürlich extrem gefährlich und schwierig, schon alleine deshalb, weil zu dem damaligen Zeitpunkt Bundesligavereine zu 90% aus Zuschauereinnahmen sich finanzierten. So, das war also brandgefährlich. Der FC hatte seinerzeit gut und gerne 4, 5 aktuelle Nationalspieler, die auch weiterhin bezahlt werden wollten. Das ist nicht, ist auch eine, auch so, ein, so eine Legende eigentlich, dass die Spieler seinerzeit so quasi auf Hartz-IV-Niveau gespielt hätten oder sowas. Das stimmt nicht. Also die haben damals auch schon gut Geld, für damalige Verhältnisse gut Geld verdient. Und Leute wie Overath, Flohe, Löhr, Weber und Co., die hatten schon ganz gute, ganz sehr, sehr gute Jahreseinkünfte. Und das musste jetzt anderweitig finanziert werden. Und man, diese Spieler, die eben genannten, sind hergegangen und haben gesagt, okay, dann sind wir bereit, auf Geld zu verzichten. Mhm. Also temporär darauf zu verzichten.
Ja, ja.
Und das muss man sich irgendwie auch mal vorstellen.
Ja. Ja. Aber jetzt nochmal auf Heinz zurück, wie er da gespielt hatte, damit wir das nicht aus dem Fokus verlieren.
Ja, genau. Ja, also in dieser Radrennbahn, die halt, wie gesagt, absolut improvisiert war und man muss es sich vorstellen wie so ein, wie eine Bretterbude. Eine bessere Bretterbude. Da gab es eine aus Stein gezimmert, gebaute Tribüne. Da gegenüber war aber eine völlig improvisierte Bretterbude, wo eben halt Leute drunter saßen. Kein Luxus, Schlamm, Matsch, Würstchenstand und Ende Feierabend, sonst nichts.
Also so richtig altes, nostalgisches, muss man schon sagen, Bratwurststadion, kann man sagen.
Ja, ja. Also wurde
mit Holzboden.
Oder selbst heutzutage, also würde da keine, weiß ich was, keine Jugendmannschaft spielen wollen, in so einem Umfeld. Okay, auf jeden Fall dort in diesem Stadion haben sich halt die fantastischsten Dinge abgespielt, die man sich eigentlich nur so vorstellen kann. Ich war da, das war die Zeit, die mich auch geprägt hat. Ich war bei fast jedem Spiel damals in der Radrennbahn und man muss wissen, es gab 116 Pflichtspiele da und von diesen 116 Pflichtspielen hat der FC, ich weiß es aus dem Kopf auch nicht mehr genau, 87 oder so gewonnen. Und der Rest waren halt, es waren 13, insgesamt 13 Niederlagen, der Rest waren unentschieden. Und auch die Niederlagen, die ich auch teilweise gesehen habe, waren halt auch oft jedenfalls völlige, also
knapp unglücklich.
Und unglücklich.
Ja, aufgrund ihrer Spielart natürlich auch manchmal ein bisschen zu offen gewesen. Ne? Also ja, die waren ja extrem offensiv damals.
Ja, natürlich. Also die, aber das, was man da in dieser Radrennbahn gesehen hat, das waren halt wirkliche Powerplays, wo über von den 90 Minuten der FC 80 Minuten in der gegnerischen Hälfte sich umgetummelt hat. Und das war ein, also wirklich die gegnerischen Mannschaften konnten sich kaum diesen Druck auch nur ansatzweise entziehen.
Ich glaube, es lag aber auch ein bisschen daran, dass da die Verbindung zum Publikum eine andere war. Weil das einfach, die konnten ja, wenn du dann, wer hat das erzählt, Kali Thiel mit dem Regenschirm, konntest du dann beim Einwurf jemanden am Einwurf hindern. Und das wurde ja bei den Gegnern sogar manchmal gemacht. Ne? Ja, also hätte man aber tun können.
Hätte man tun können.
Ja. Also es ging auf jeden Fall, die Atmosphäre hat sich, glaube ich, auf die Spieler übertragen. Ja. Weil der FC damals eben so eine fulminante Mannschaft hatte. Das war ja nicht nur Flo, das war der eben bereits erwähnte Overath, das waren all die anderen, Hennes Löhr, Wolfgang Weber, wie sie alle hießen. Da ist natürlich dann unheimlich schnell auch eine Symbiose entstanden.
Ja,
also,
ja.
Weil,
ja, wobei man darf nicht vergessen, selbst auch in der Radrennbahn gab es Spiele, wo da waren 3000 Leute. Also das, da war keine Atmosphäre. Und trotzdem spielten die immer gleich. Mhm. Das war immer das gleiche Spiel. Das war immer ein Powerplay, was wirklich... die Frage war nur, wann fällt endlich das 1-0? Das war immer die große Frage.
Das ist ja immer das, was sich viele auch, ja, ich sag mal, Historiker unter den FC-Fans fragen. Wenn wir wirklich so eine überragende Mannschaft hatten, wenn wir so einen überragenden Spieler wie den Flo hatten und dazu natürlich noch Overath und all die anderen, wieso sind wir dann eigentlich erst viel später nur ein einziges Mal Meister geworden? Ja. Das ist halt die Frage, die wir uns immer wieder stellen. Ich glaube, da sage ich jetzt einfach mal meine These, diese Mannschaft war seinerzeit unfassbar offensiv stark und die war aber auch sehr darauf ausgerichtet, da sind wir wieder beim Stadionprovisorium, das zu Hause zu regeln. Auswärts hat man das nicht immer gesehen, was darüber kam. Da konnten sie das nicht so umsetzen und ihnen hat einfach die Konstanz gefehlt. Ne? Also, die waren ja immer oben, um Gottes Willen. Ne? Also die haben ja immer so Platz 5 in dem Bereich, 3 bis 5, 2 gespielt, aber es hat halt nicht ganz gereicht zum Titel. Also da waren dann doch... Da war so ein kleines bisschen Seriosität, die so ein bisschen gefehlt hat. Die hatten sie im Doublejahr. Ne?
Ja, also dank der Tatsache, dass Weißweiler halt die Mannschaft umkrempelte.
Ja.
Und die Mannschaft, die halt da in der Radrennbahn toll gespielt hat, wäre sie seiner... Also ich glaube nicht, dass sagen wir mal, ein Weißweiler die Mannschaft in der Radrennbahn anders hätte spielen lassen. Glaube ich eigentlich nicht. Aber er hätte sicherlich... die die Verantwortung und das Lenken des Spiels dem Flo schon da übergeben. Und ich glaube, auch das hätte sich ausgewirkt.
Das ist ja die alte Frage mit Overath und Flo.
Ja.
Ich bin ja der Meinung, dass sich am Anfang hat Flo natürlich stark von Overath profitiert, weil er auch von ihm lernen konnte. Irgendwann waren die fast gleichwertig, kann man sagen. Aber dann kam, glaube ich, der Zeitpunkt, wo das kippte, wo eigentlich Flo schon vorne war, das Spiel aber weiter der Overath machen sollte und das auch wollte, weil er natürlich auch einen Anspruch hatte, ne? Und der auch vom Verein unterstützt wurde. Das macht alles der Wolfgang. Und das hat den Heinz, glaube ich, so ein bisschen dazu zu einem kleinen Solisten werden lassen. Deswegen hat er teilweise auch diese Kabinettstückchen da vollführt, die manche dann als bodenlose Kunst aufgefasst haben.
Ja, ja. Also er hat aus der Not eine Tugend gemacht. Ne? Er war nicht der eigentliche Regisseur der Mannschaft, sondern er war der unzügelbare Solist, der halt sein eigenes Spiel allerdings mit seinen Spielkameraden aufzog. Und im Zuge dessen hat er halt eben mehr oder weniger das gemacht, was er wollte. Und das wurde ja auch von den Trainern, es gab zum Beispiel Tschitschakowski, den habe ich noch zu Lebzeiten erlebt und auch mal mit ihm gesprochen. Und der sagte damals, dass er dem Flo gesagt hat, ich sag dir nicht, wie du spielen sollst, mach das, wie du willst. Also, das war die die Ansage für Flohe, und das war im Übrigen auch die völlig falsche Ansage. Ich habe immer gedacht, der Flohe würde das toll finden und sagen, prima.
Das ich glaube, das hat Schick auch gedacht.
Ja, genau. Ja. Und dass der dankbar wäre oder so, oder sagt der Schick war ein toller Typ oder was. Nein, der Schick war ein riesen Arschloch für ihn, weil er hätte ihm sagen sollen, was er machen soll.
Ne? Das hat er erst von Weißweiler bekommen. Ja, ne?
Und das muss dann irgendeiner auf Kölsch machen, musste einer machen, der halt eben so einen autoritären Approach hat und dem er dann irgendwie, der das auch noch auf Kölsch rüberbringt, das war auch noch extrem wichtig. Und da funktionierte der dann auf eine ganz andere Art. Der hätte auch jede andere Position für den Weißweiler gespielt. Ne? Ja. Aber Weißweiler hat ihn halt eben genauso eingesetzt, wie er nachher dann für das Double am effektivsten war.
Ich denke, dass so diese Radrennbahnzeit natürlich irgendwo auch eine gute Schule war und dass er dann auch das später als das Double, ja, also dann auch die alleinige Verantwortung hatte, nachdem Overath von Weißweiler nicht nur entmachtet, sondern quasi zum Rücktritt getrieben wurde.
Ja, von wegen entmachten, aber man darf eins nicht vergessen, also es war eine andere Spielweise und Flohe hat nicht die Position von Overath übernommen, sondern das war Herbert Neumann. Herbert Neumann hat die 10 übernommen, Flohe blieb bei der 8 und das Zusammenwirken zwischen Flohe und Neumann war natürlich ein ganz anderes als vorher Flohe, Overath, Neumann, Simmet. Und das war halt, wie gesagt, anders abgestimmt. Und Neumann war ja auch ein Spieler, der zwar Ähnliches konnte wie Overath, aber dennoch anders spielte. Und das war der entscheidende Punkt. Ja. Das war der wirklich entscheidende Punkt. Und das war auch letzten Endes der durchschlagende Erfolg, den sie hatten. Anders wäre der nicht zustande gekommen. Die Frage ist nur, wann hätte das vorher passieren müssen? Schon gleich nach der WM 74 oder sogar noch davor?
Spekulation. Also zur WM 74 muss man ja klar sagen, dass Flohe mit Abstand der beste Mittelfeldspieler war, was die Form anging. Günter Netzer war völlig außer Form. Overath übrigens auch in der Saison zuvor. Hat selber gesagt, ich habe lange darüber nachgedacht, diese WM aus Formgründen selbst abzusagen.
Ja, wobei das ist eher kokettiert. Aber
ja, aber wenn er das schon sagt, also ich denke schon, dass er dann darüber nachgedacht hat, aber es natürlich niemals getan hätte. Aber wenn er das schon so öffentlich sagt, dann ist ja auch schon mal eindeutig, der musste das ja sagen, weil es ja jeder gesehen hat, ne, wie der gespielt hat. Der war wirklich in einer schlechten Form, um dann anschließend sich so reinzukämpfen. Ja. Und der Flohe hat ja dann nur 3 Spiele bei der WM gemacht. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass dann nach der WM, dass dann vielleicht seine Zeit beginnen würde. Aber dann gab es ja auch zeitweise dann diese Rückenprobleme. Ja. Ne, und dann kam ja wir haben ja gerade die EM gerade mal 2 Tage hinter uns. Deswegen können wir ja auch ruhig mal über seinen EM-Einsätze reden. Mhm. Weil er war 76 bei der EM in absoluter Top-Verfassung, hat aber nicht gespielt. Ist das auch so ein Ding, dass da wieder mal...
Er hat schon gespielt.
Aber ja, nein. Entschuldigung, darum ging es. Er hat nicht in der Startelf gestanden. Ja, ja. Und da musste zweimal erst 2-0 für den Gegner stehen, ehe er eingewechselt wurde. Schön war ja eh kein Freund von Einwechslungen. Und hat das dann wirklich erst gemacht, wenn es gar nicht anders ging. Und da ging es nicht anders. Ne? Im Halbfinale gegen Jugoslawien, Gastgeber damals in Belgrad, wechselt er ihn ein. Aber erst hat die Madonna, glaube ich, gespielt. Ne? Also das war dann auch so diese alte Blockbildung, die 72 ein Riesenerfolg war, die hat da 76 noch weiter fortgesetzt. Ja. Ne? Und das war so ein bisschen zu Lasten halt dann auch von Heinz Lohe. Ne? Ja. Aber dann hat er eigentlich eine EM hingelegt, die herausragend
war. Gut, das ist ja nicht vergleichbar mit den heutigen EMs. Das
sind
gerade mal 2 Spiele. Ne? Aber klar, das Problem war, dass er halt eben... überragend gespielt hat, dass er das Spiel auch gegen Jugoslawien rumgerissen hat und auch gegen die Tschechen extrem gut gespielt hat. Er war ja auch derjenige, der wie immer problemlos seinen Elfmeter verwandelt hat. Und sein Problem ist halt eben, dass halt Uli Hoeneß das Ding verschossen hat. Somit ist er halt eben nicht Europameister.
Ja, das ist witzig. Ne? Da ist jetzt ein Uli Hoeneß, über den Spruch redet jeder. Oder über den Schuss redet jeder, ne? Der Spruch von wegen, der ist in die Erdumlaufbahn gegangen, der Ball, der ist heute bekannt, aber keiner weiß mehr, was davor war. Ne? Das ist irgendwie, aber gut, jetzt wird ein Viertelfinale gefeiert, der Einzug in ein Viertelfinale, als hätten wir gerade ein neues Sommermärchen erlebt, ganz so war es ja nicht und dann sowas wird dann vergessen. Naja, ein bisschen Tragik war beim Heinz ja immer dabei, ne? Muss man ja klar sagen, er hätte deutlich mehr Länderspiele verdient gehabt. Ist der eigentlich mal irgendwann im Laufe der Jahre, nachdem der Film gezeigt wurde, auch viele Experten ihn gesehen haben, irgendjemand mal mit einer plausiblen Idee gekommen, warum der Schön nicht so auf den Flohe stand? Weil der hätte ja doppelt so viele Länderspieler haben müssen, mindestens.
Ja, also natürlich, das war ja auch bei allen Gesprächen immer wieder Thema. Und es ist sicherlich oder ganz gewiss sogar so, dass Schön halt seine menschlichen Vorbehalte nun mal eben ihm gegenüber hatte. Und das können halt oft halt Kleinigkeiten auch sein. Also es ist wohl auch mehr oder minder zumindest überliefert, dass Helmut Schön das überhaupt nicht abkonnte, dass er, wie ihm dann zugetragen wurde, halt in der Kölner Boxszene unterwegs gewesen ist. Und das war ihm völlig suspekt. Und das führte dann zu so einem menschlichen Vorbehalt. Und Flo war ja jetzt auch nicht jemand, der großartig redete oder mit jemandem kommunizierte. Wenn er glaubte, da ist einer, der will nicht mit dem, dann war der dem wurscht. Ne? Dann dreht er sich um und wieder nach Euskirchen, Schlussende.
Also bei allem Lobhudeleien, die wir zu Recht auf ihn singen, muss man natürlich auch sagen, dass der Heinz ja auch eine eigene Art hatte, die vielleicht auch nicht jedem gefallen
natürlich
hat.
Natürlich nicht. Also der war schon ein unglaublich schwieriger Mensch. Ne? Also und vor allen Dingen auch total stur. Also wenn irgendwas nicht so lief, wie ihm das passte, dann war da Schluss. Da wurde auch nicht groß, da wurden keine großartigen Kompromisse gemacht oder Lösungen gesucht oder was. Nö, das war immer so oder so.
Ende. So ambivalent, ne? Weil er war ja einerseits ein Firebeast, andererseits unheimlich schüchtern, was die Kamera angeht, vor allen Dingen medienscheu. Mhm. Auf der anderen, dann aber auch wieder so ein unheimlich feiner Kerl, wie viele sagen. Das glaube ich auch. Er hat ja den Zweikampf unter anderem mit Overath nie gesucht, weil er sich einfach dann dem untergeordnet hat oder im Prinzip sein eigenes Ding gemacht hat. Er hat ihn aber nie gesucht oder hat versucht, da irgendwie du oder ich irgendwie sowas, so ein Szenario.
Nee, das hat es nicht gegeben.
Das sagt ja auch Wolfgang Overath immer wieder. Ne?
Ja, ja. Da gab es halt auch diesen Chorgeist. Ne? Also den hat er ja völlig verinnerlicht und das ist ja auch einer der Gründe für diese Medienabkapselung, die abgesehen davon nicht nur der Flo besaß, das hatten fast alle anderen Kölner Spieler auch.
Ja.
Die wollten nicht mit den Medien reden, weil sie immer in diesem Glauben sich befanden, sie könnten jetzt irgendetwas sagen, was der Gruppe schaden könnte. Mhm. Die Gruppe heißt das Rudel, in dem sie Teil sind. Wenn sie jetzt irgendwas rauslassen und dann sind sie die Bösen, er hat irgendwas gesagt und so weiter, das darf nicht sein. Und für die war das natürlich auch so, anders wie heute, so eine ganz andere Welt. Eine Kamera und ein Mikrofon und Leute, die ganz anders reden wie sie am Platz und so. Das war ganz strange für die. Das war eine ganz andere Welt. Und am liebsten wollten sie damit nichts zu tun haben, weil sie Angst hatten, da Fehler zu machen. Und dann kommt noch diese Idee, da steht eine Kamera und jetzt werde ich gefilmt und jetzt geht das in alle Haushalte in ganz Deutschland und jeder sieht das jetzt auf einmal und dann Schweißperlen und
naja, man sieht es ja im Film, ja. Er ist ja da im aktuellen Sportstudio, da steht uns bei Wikipedia komplett falsch, da steht immer noch drin, er wäre nie da gewesen, nur einmal mit der Mannschaft, das stimmt gar nicht, er war einmal mit Bernd Kullmann zusammen da, Dieter Kürten war der Gastgeber und allein schon deswegen müsst ihr euch den Film kaufen, also falls ihr das noch nicht gemacht habt, also nicht nur die Szene, ist eigentlich alles sehenswert, aber die ist ganz besonders sehenswert. Die erklärt eigentlich alles, warum er halt mit den Medien nicht so konnte. Ne?
Ja gut,
klar. Das war einfach nicht seine Welt.
Nee, das war nicht seine Welt. Er suchte diese Welt nicht und ihm war das auch absolut suspekt. Ihm reichte es vollkommen. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, er war ja eingebettet, sozial komplett eingebettet in Euskirchen. Euskirchen ist ja auch jetzt nicht allzu klein, es sind immerhin auch 50.000 Einwohner und jeder kennt ihn da. Jeder hat ihn auch damals schon natürlich gekannt. Und jeder fand ihn toll, alle fanden ihn prima und man hat sich jeden Tag da 100-mal gesehen und so. Der war ja nicht jetzt so ein Einzelgänger, das war er ja nicht.
Ne? Nee.
Sondern der war da vollkommen integriert. Und
wenn er in seinem Kreis war, war der sowieso, glaube ich, ein ganz anderer Mensch.
Ja, sicher.
Ne?
Ja, klar.
Als wenn dann welche da, die er nicht kannte, da war er dann ganz anders. Da konnte er auch richtig bockig sein und stur, wie du auch gesagt hast. Ne? Und also das ist, ich habe noch mal hier so eine Sache, die hatte ich mir aufgeschrieben. Also wenn man das jetzt alle mal betrachtet, das Gesamtpaket, Dynamik, Schusskraft, Führungsqualitäten, die man lange Zeit in Frage stellte, Kampfkraft, Übersicht und natürlich die überbordende Technik. Also der Flocke wäre heute unbezahlbar. Ne?
Ja.
Ich glaube, er würde auch heute ganz anders gesehen. Damals ist er ja, wie wir eben schon gesagt haben, so ein bisschen unverstanden gewesen. Ich glaube, er war seiner Zeit, glaube ich, weit voraus. Ne? Also er war
schon. Es passiert selten, dass so ein Kreativspieler gleichzeitig auch diese kämpferische Ader besitzt. Ja. Und mit dem war ja nicht gut Kirschen essen.
Ne? Nein, nein, oh, um Gottes Willen.
Also wenn man mit dem als Gegenspieler zu tun hatte, dann hat's schon, da musste man sich schon auf was gefasst machen.
Ich kann mich an wunderbare, wunderbare in Anführungsstrichen, Anekdoten erinnern rund um Werner Lorand, Uwe Kliemann, natürlich Krauthausen. Also den Krauthausen hat er dann wohl auch mal versehentlich oder gar nicht so versehentlich mal das Esszimmer erneuern müssen, ne? Also oder ein bisschen renovieren müssen. Wie auch immer, alles Dinge, die bekannt sind, die auch zeigen, die wieder diese Ambivalenz, die dieser Mensch hatte. Ne? Mhm. Also aber fußballerisch, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig. Einfach eine Natur.
Ja, das Denkmal steht ganz zu Recht vor dem Stadion. Ja. Und das ist halt, der FC kann oder sollte oder müsste unendlich stolz darauf sein, diesen Menschen als Spieler 13 Jahre lang gehabt zu haben. Und da ist das lange gedauert eigentlich, ne? Bis das mal so durchdrang, auch jetzt in der rheinischen Öffentlichkeit. Es war ja nicht so, als wenn das alles immer schon so gewesen wäre. Also diese Glorifizierung, so kann man es ja fast schon heute nennen, ist ja erst in den letzten Jahren zustande gekommen.
Und ja, wie gesagt, meine These, das hat sehr viel mit deinem Film zu tun. Nicht alleine, aber trotzdem sehr viel. Natürlich auch eine Rückbesinnung. Ich glaube, als er starb, ist das vielen Leuten erst wieder richtig bewusst geworden.
Ja.
Dass dann der Name war natürlich auf einmal wieder in aller Munde. Mhm. Und klar, die große Trauer am zu Beginn, aber hinterher vielleicht auch schon der gewisse Stolz, dass man so einen Spieler in seinen Reihen hatte. Also wir wollen nicht vergessen, also der German Messi, wer hat das nochmal gesagt, die Deutsche Welle, in einem Filmbeitrag, ne? Also der deutsche Messi. Ja. Und da denken dann auch wieder, ja, ne, ihr Lokalen, ne, so mit irgendwie. Nein, das ist ein Vergleich, der nicht hinkt. Ne? Also sicher in einer anderen Zeit, mit heute nicht vergleichbar. Aber was die Fußballkunst anging, der hätte sich vor keinem verstecken müssen.
Nein, natürlich nicht. Und wenn der, sagen wir mal, heute nochmal auftauchen würde, reinkarniert und als 20-Jähriger zum FC käme, dann würde der halt eben auf dem Niveau von heute seine Kreativität
haben. Der FC verschenkt die meistens nach Leverkusen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ja, müssen wir heute nicht noch weiter reden müssen. Ich habe aber noch eine Frage mit dem Double. Das wird immer wieder so ein bisschen, fast wird auch ein bisschen darauf reduziert. Das ist eigentlich ein bisschen schade, ne? So, weil er... Es ist zwar einerseits richtig, klar, das Double ist unter anderem sein Werk, natürlich nicht alleine, kann keiner, aber das ist ein bisschen zu wenig, das ist zu kurz gedacht, finde ich.
Ja, na gut, also Erfolge sind halt immer dann, die sind einfach eindeutig, ne? Also ein eindeutiges Erfolgsding wie das Double, das steht nun mal da,
ja.
Und was ich, Vizemeister in der Radrennbahn steht natürlich nicht da, oder Vizepokalsieger 1973 steht auch nicht da, also das sind so die... Das liegt an diesen Dingen eigentlich. Wären die da 1973 Pokalsieger gewesen, angenommen, vielleicht noch durch ein Tor von ihm, dann hätte das auch anders ausgesehen.
Er war ja nah dran.
Ja, er war nah dran.
Lattenschuss da in diesem Spiel.
Ja.
Dann trifft Netzer. Also, naja.
Ja.
Apropos Netzer, du hast ja eben schon erwähnt, was er im Film über ihn gesagt hat. Wie hast du ihn während der Dreharbeiten empfunden?
Das Interessanteste an Netzer war wirklich eigentlich erst das, was danach kam, nämlich die ganzen Interviews mussten, damit man die Stellen wiederfindet, das nennt sich transkribiert werden. Also dann wird eins zu eins das abgetippt und abgeschrieben, was einer von sich gegeben hat. Und wir hatten ja 35 Interviews und wenn man dann mal das liest, was die gesagt haben, dann stellt man oft fest, mein Gott, nochmal, was ist das für ein Kauderwelsch? Was ist das für ein Gequatsche? Was wirklich keinen echten Zusammenhang hat. Und bei dem Netzer war es tatsächlich so, ohne jede Übertreibung, der hat da gesessen und wir haben, wie lange war es? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, mit dem da gesessen und der hat sowas von druckreif formuliert. Da war kein Satz dabei, wo man hätte sagen können, das war verdreht oder, nee, das war druckreif. Das konnte man das wurde nachher dann ja auch in dem Buch eins zu eins übernommen. Mhm. Und gut, es gab noch andere, die waren auch nicht schlecht, klar. Aber so wie Netzer hat keiner reden können.
Ja, ja.
Das war wirklich extrem interessant.
Ja, und
Netzer war halt ein unglaublich, wie soll ich sagen, unglaublich freundlich, nicht freundlich, gar nicht mal unbedingt freundlich, aber umgänglich.
Mhm.
Und verständlich auch. Der ist ja nicht alles andere als blöd, der Typ. Ne? Also der ist ja hochintelligent und Nee, für mich außerordentlich angenehm.
Es ist ja dieses Jahr auch Franz Beckenbauer verstorben, den du auch, von dem hast du ja auch ein Statement bekommen.
Ja, das war aber knapp.
Ja, das war knapp. Vielleicht kann ich meine, es ist jetzt 10 Jahre bald her oder die Situation an sich ist ja schon über 10 Jahre her.
Ja.
Ich war dabei, deswegen können wir in der Wir-Form reden. Wir waren beim Treff der Weltmeister. Das war damals vor der WM 2014 eine Veranstaltung, wo alle noch lebenden Weltmeister von 54 bis damals 90 empfangen wurden und am Abend kam die aktuelle Nationalmannschaft sogar noch dazu. Also sprich die Mannschaft, die ein paar Wochen später auch noch Weltmeister wurde, was aber zu dem Zeitpunkt keiner wusste. Mhm. Und wir haben uns im Hotel aufgehalten, um letztendlich einige vorab besprochene Interviews durchzuführen, unter anderem eben mit Günter Netzer, mit Wolfgang Niersbach, dem DFB-Präsidenten. Das ist eine eigene Geschichte, darauf will ich nämlich auch hinaus. Und auch eben auch Franz Beckenbauer. Und vielleicht kannst du jetzt mal erzählen, wie das gelaufen ist. Das ist nämlich sehr schwierig gewesen.
Ja, da musst du mir eventuell sogar helfen, weil ich habe das auch alles nicht mehr so genau am Schirm. Ich weiß nur halt, dass im Vorwege klar war, Beckenbauer wird bei diesem Event da in diesem Hotel sein. Und ich hatte mich über Niersbach und dessen Büro versucht, mit Beckenbauer in Verbindung zu setzen. Mir wurde dann signalisiert, er ist da, er weiß Bescheid und steht dann für ein Interview dort an Ort und Stelle bereit. Und wir sollten ab so und so viel Uhr da sein. Ja, und dann waren wir ja da und die ganze Lobby war ja voll mit Menschen und es war alles sehr, sehr unklar, wie das überhaupt alles läuft. Und dann kam der Beckenbauer irgendwann durch die Drehtür da und dann stand er da, wurde natürlich von allen möglichen Leuten angesprochen. Und ich bin dann auch zu ihm hin und stellte mich vor und sagte, Sie wissen ja Bescheid, wir machen ja dann irgendwie das Interview und so. Und da merkte ich, der wusste überhaupt nichts. Der war überhaupt nicht informiert. Guckte mich nur an und ich dachte, oh Gott, das war's jetzt. Ne? Und hatte ich Gottlob von dem Film das Cover ausgedruckt, zufälliger, Gott sei Dank so gesehen, dabei gehabt. Und habe dann gesagt, ja, also habe dann versucht, die Situation zu retten. Habe gesagt, ja, also wir machen da einen Film über den Hans Flohe und so weiter und so weiter. Und es wäre toll, wenn sie uns irgendwie ein Statement über den
Der haben. Ja normalerweise auch da gewesen wäre, hätte er noch gelebt.
Ja. Ja. So, und dann, also das war das Verrückteste an der Sache. Der nahm dann das Blatt und guckte so da drauf. Und da dachte ich, oh, und das dauerte ein bisschen. Und ich dachte, boah, Mann, jetzt sagt er gleich, ach komm, weg hier oder so. Und dann sagte der irgendwie auf seine bayerische Art, jo, das mach ich.
Geil.
So. Ja, und da war ich erstmal platt. Und dann sag ich, ja, aber wie denn? Ich sagte, ja, weißt du was, ich gehe hoch ins Zimmer und dann komme ich wieder runter und dann machen wir das. Und das war ja alles völlig unübersichtlich und keiner wusste, wie das überhaupt laufen sollte. Auf jeden Fall, der wurde ja belagert von den ganzen Leuten damals, ist dann in diesen Aufzug rein und ist da hoch aufs Zimmer. Und ja, dann standen wir ja da und unten warteten und dann kam der irgendwann ja mit dem Aufzug wieder runter und wurde sofort von zig Leuten belagert, unter anderem von Bild TV seinerzeit,
ja,
die ihn da abschleppten auf so ein rotes Sofa. Und ich stand dann da auch, bin aber jetzt gar nicht auf den zugegangen, aber er signalisierte mir dann, dass ich mitkommen sollte.
Mhm.
Und bei der ganzen Masse von Leuten war mir damit klar, der hat es am Schirm. Ne? Und das wird dann auch irgendwie sein. Und da sind wir dann los, irgendwo dahin, wo dieses Sofa stand. Und auf dem Weg dahin reißt mich irgendwann der Niersbach von hinten um und sagt, lassen Sie den Mann in Ruhe. Sag ich, wieso? Was habe ich gemacht? Ja, also was der da zu mir gesagt hat, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall wie aus heiterem Himmel und mir war völlig unklar, warum.
Ja.
Was denn das Problem dabei wäre? Ich hab den Mann ja zu nichts gezwungen.
Ja,
es war ja seine freie Entscheidung, jetzt das Interview nachher zu machen.
Ja,
und dann machte der da einen Tanz. Und mir war völlig unklar, wieso.
Also ich war ja dabei, ne? Und ich habe das ja auch mitbekommen im Nachhinein. Ich habe witzigerweise die Szenerie ja auch mit meiner Handykamera damals gefilmt.
Ja.
Weil ich so ein bisschen so Making-of nebenbei machen wollte, so ein paar Sachen und habe das dann tatsächlich den Moment erwischt. Ja, es ist nicht ganz so extrem, sieht es aus, wie es am Ende sich angefühlt hat, aber ich habe das auch so empfunden,
ja,
dass der sich da, sag ich mal, reingesteigert hat in eine Situation, Der war ja schon bei unserem Interview, was wir vorher gemacht haben, da war er ja, solange das Rotlicht an war, die Kamera, da war er wirklich der Charmeur in Person.
Ja, genau.
Sobald die aus war, da hat er nur, war nur am Meckern, nur am Rum. Ja, ja. Also ich vermute mal, der stand als Gastgeber auch arg unter Druck. Ja, das will ich jetzt auch mal in dem Moment für ihn positiv werten. Auf der anderen Seite, sorry, ich fand es unmöglich, wie der Mann sich an dem Tag benommen hat. An dieser Stelle schöne Grüße an Wolfgang Niersbach. Jeder kann mal Stress haben, aber das war kein guter Auftritt von Ihnen. Ne? Ja. Aber das Interview war gut.
Ja gut, aber trotz alledem, das Interview mit Beckenbauer kam dann sogar zustande. Und das war ja auch nochmal so ein Ding, weil der Typ von der Bild-Zeitung, der mit ihm da auf dem Sofa saß, hat den ja gelöchert mit allem Möglichen. Und trotz und alledem hat er mich ja dann, nachdem der Bild-Typ fertig war, dann tatsächlich zu sich geholt.
Ja, ja, ja.
Und auf das Ding da von der Bild-Zeitung. Dort hat das ja dann stattgefunden. Das waren ja keine drei, vier Minuten, wenn überhaupt.
Ja, ja.
Und, aber dennoch, also das war wirklich in diesem Augenblick, wo du da mit ihm da gesessen hast, extrem innig irgendwie. Mhm. Alles drumherum war weg.
Ja.
Ne, irgendwie.
Ja, das habe ich auch gefilmt und kann das nur bestätigen, ne? Weil er hat sich komplett auf dich eingelassen und ich sag mal, obwohl da im Prinzip, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, 70, 80 Leute um ihn standen,
können
auch 40 oder 50 gewesen sein, aber die waren es auf jeden Fall. Er hat ja komplett die Ruhe bewahrt war, also ich habe da viel dran denken müssen an diese Begegnung. Das ist ja auch meine persönlich einzige Begegnung mit ihm, wobei ich mit ihm ja gar nicht gesprochen habe, da warst du.
Ja.
Aber immerhin, ich durfte ihn filmen.
Ja.
den Kaiser und er hat sich sehr kaiserlich verhalten an dem Tag.
Ja, will ich gar nicht sagen, aber es war, er hat sich Mühe gemacht, er hat wirklich die Antworten konkret überlegt und hat schöne Sachen gesagt.
Mhm.
Also das war halt das Gute dabei. Ich wusste ja, abgesehen auch davon, dass er das ja schon mal damals zu Zeiten, als er noch spielte, der Flora, das auch mal gesagt hatte.
Mhm.
Das wusste ich. Ich wusste, dass Beckenbauer schon mal gesagt hatte, er ist der beste Techniker.
Ja, der beste Techniker der Welt. Ne?
Damals, hat er damals gesagt.
Also das vielleicht nochmal für die, die immer noch zweifeln und sagen, die beiden Spinner reden über irgendeinen. Hans Beckenbauer hat gesagt, er war einer der besten Techniker.
Nee, er hat sogar damals gesagt, er ist der beste Techniker.
Der beste Techniker.
Also
der
damals, 1979 hat er das gesagt.
Ja.
Und zwar beim vorletzten Spiel, was Flo für 1860 gespielt hat. Das war nämlich das Lokalderby gegen die Bayern.
Ja.
Wo Flo noch den Ausgleich geschossen hatte für 1860. Haben aber dennoch dann unglücklich 2-1 verloren gegen Bayern. Und da saß Beckenbauer damals noch in New York auf der Tribüne und hat da dann 1979 gesagt, der Flo ist der beste Techniker auf der Welt.
Ja.
Das wusste ich. Das hatte ich damals sowohl in der Bild-Zeitung wie auch in dem Express damals gelesen.
Mhm.
Und das hatte ich im Hinterkopf. Das wusste ich.
Ja.
Und das nicht zuletzt, deshalb wollte ich ihn halt auch haben.
Und da hat das 2014 auch wieder bestätigt.
Genau.
Na, also in
gut, er hat es ein bisschen abgemildert dadurch zu seiner Zeit.
Zu seiner Zeit, ja gut.
Das stimmt ja aber auch. Ne? Also klar, zu seiner Zeit, wann auch sonst. Ne?
Ja,
also,
klar, der kann ja noch mit da verglichen.
Eben, aber das hat vielleicht so ein bisschen den Beigeschmack, naja, damals hat man ja noch nicht so toll Fußball gespielt. Ne?
Mhm.
So könnte man das vielleicht auch missinterpretieren, aber das ist nicht der Fall. Also dieses Spiel damals, klar, ist ein anderes Spiel, aber es wird immer behauptet, so eine Mannschaft wie der damalige FC hätte gegen eine heutige Mannschaft null Chancen.
Mhm.
Also das würde ich wirklich schwerstens bestreiten. Also,
ja, zumal die auch heute unter anderen Gesichtspunkten trainieren würden.
Natürlich, klar, ja,
also, das auch.
Aber ich denke mal, allein diese technischen Fähigkeiten, die viele von denen hatten, also Flo an erster Stelle, aber viele andere auch. Oberrat war ja auch keiner, der am Ball nichts konnte, im Gegenteil. Mhm. Also es war ja auch jemand, der ein enormes Ballgefühl hatte. Oder Leute wie Bernd Kullmann seinerzeit, der war in der Radrennbahn, war der auf dem Höhepunkt seiner Fähigkeiten. Ich hielt den damals sogar als Libero für besser als Beckenbauer.
Und Beckenbauer, so das muss ich auch sagen, hat ihn immer als seinen Nachfolger empfohlen.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, in wie vielen Interviews er das gesagt hat, das kann ich jetzt bestätigen. Das hat er mindestens in 7, 8 Interviews hinterher immer wieder gesagt, dass sein Tipp immer war, Bernd Kullmann sollte sein Nachfolger werden.
Wäre es auch geworden. Also, und ich denke sogar, dass er zum damaligen Zeitpunkt fast noch besser war, weil er war jünger und er war dynamischer. Also was der Kulli seinerzeit in der Radrennbahn abgezogen hat, war auch sensationell, teilweise jedenfalls. Dann gab es so Leute wie Simmet, die völlig unterbewertet waren.
Ja.
Dann gab es halt solche Typen wie Gerhard Welz im Tor damals, der ja leider jetzt auch schon tot ist.
Ja, von kurzem.
Und so weiter und so weiter. Also es gab wirklich ganz, ganz außergewöhnlich tolle Jupp Kapellmann.
Ja.
Also wirklich ein fantastischer Außenspieler, der Weltklasse war, damals schon.
Also, ja, also sensationell. Ich glaube, was dem FC neben dem, was wir eben schon festgestellt haben, auch ein bisschen gefehlt hat, war, glaube ich, in dem Moment, dieses Team war ja gespickt mit absoluten Klassenspielern, aber es hat, glaube ich, der richtige, absolut passende Klassetrainer gefehlt.
Natürlich, ja.
Mhm. Ne, das musste dann scheinbar dann wirklich Weißweiler werden.
Musste, ja.
Und er kam ja eigentlich fast schon, wenn man das mal ernst nimmt, in der Endphase dieser Kreativphase des ersten FC Köln. Ne? Ja. Also das war noch so in der Phase, wo es so eben noch möglich war. Ne?
Ja.
Flo war ja auch schon 30, ne, als die Meister, nee, als die Meister geworden sind.
Ja, als er Meister wurde, ja.
Ja, ne,
das aber war, als Weißweiler kam, war er 28.
Da war er 28. Aber dann zwei Jahre später dann war dann der Titel da und dann auch das Double dann auch direkt. Ne? Und ja, dann ist es ja leider, wie wir alle wissen, nicht gut ausgegangen. Das können wir aber heute nicht mehr diskutieren, weil wir kommen so langsam aber sicher ans Ende. Ich denke, das stellt immer wieder fest, dass man über Heinz und auch über die Zeit damals unheimlich viel reden kann. Wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde weitermachen.
Ja, können wir machen,
würden es gar nicht merken. Ne? Aber heute geht uns leider so langsam aber sicher die Zeit aus.
Ja.
Aber wir haben ja Möglichkeit, und auch ihr, die jetzt noch das rechtzeitig sehen oder hören werdet, die Möglichkeit, dann natürlich zum Festakt zu kommen oder zum Talk oder zum Film im Kino. Also die Möglichkeiten bestehen, ja. Und wo wird man dich sehen?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Also ich soll auf jeden Fall vor dem Film noch ein paar Sätze sagen, das werde ich auch machen.
Mhm.
Das ist im Kino. Dann, was genau jetzt am 19. da in dem Stadion geschieht, das weiß ich jetzt nicht 100%.
Man kennt nicht den genauen Ablauf.
Ne? Ja, man weiß, ich weiß wohl, dass ich da irgendwie einen Stand heißt Tisch, da liegen die Sachen drauf, haben werde. Aber wo der jetzt genau steht, weiß ich bis heute noch nicht.
Und haltet einfach mal Ausschau nach einem gut aussehenden Mann, der ein paar Bücher und ein paar Filme dabei hat. Und dann könnt ihr schlicht und ergreifend euch da wieder mit Material versorgen.
Ja, und nochmal. Tags zuvor ist ja dann der 18. und da ist klar, das ist in der Kneipe. Ne?
Das ist auf jeden Fall auch da. Und da wirst du wahrscheinlich auch das Mythos Radrennbahnbuch dabei haben. Das haben wir ein bisschen unter den Tisch fallen lassen eben. Möchte ich aber noch mal kurz erwähnen, weil es, glaube ich, auch was ganz Besonderes ist. So ein bisschen, sage ich mal, fast wieder in Vergessenheit geraten ist. Es ist schade. Ich kann mich noch sehr gut an die Präsentation erinnern.
In
der Alten Liebe war das, ne? Oder was? Ja, genau, aus Hausboot. Naja, da waren ja auch unheimlich viele von damals noch dabei. Und das ist auch ein Buch noch einmal, wo man diesen Mythos der Radrennbahn noch einmal genau ergründen kann. Da steht wirklich alles drin. Und alle Spiele hast du nochmal nachempfunden und im Prinzip journalistisch aufgearbeitet, jedes einzelne Spiel. Das ist wirklich eine absolute Meisterleistung und kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Ja, Frank, damit sind wir durch für heute. Und wir werden uns dann sicher im Rahmen der Feierlichkeiten sehen.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall beim Talk bei Christian Schaffrath im Turm. Da werden wir auf jeden Fall dann schon richtig loslegen.
Ja.
Heute machen wir aber Schluss und ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und ja, dann würde ich sagen, dir ein dickes Dankeschön.
Bitte, bitte.
Euch ein dickes Dankeschön fürs Zusehen oder Zuhören. Ihr wisst ja alle, dass gerade diejenigen, die das jetzt audiotechnisch hören, dass man es auch videotechnisch verfolgen kann. Und da der Frank eben so schön von der Begegnung mit Niersbach und Beckenbauer erzählt hat, werde ich das so schön unterlegen. Das heißt, dann hat man auch direkt das anschauliche Material. In diesem Sinne, euch noch alles Gute, bis bald und tschüss zusammen. Ciao.
Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.